Dankeschön. Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Herr. Halleluja. Und Jesus regiert. Und heute habe ich ein Wort von Gott bekommen. Wie hört man mit Zweifeln auf? Viele Menschen sind voller Zweifeln. Sie verlieren den Glauben, sie verlieren die Hoffnung und so weiter. Hör Gottes Wort, und Gottes Wort ist, was in uns Wunder wirkt. Gottes Wort verändert uns und so weiter. Und Jesus sagt, wenn du glaubst, du würdest die Wunder Gottes sehen. Also, wie überwinde ich meinen Zweifel? Wie überwinde ich das? Jesus sagt, wenn ich wiederkommen werde, denkst du, dass ich Glauben finden würde? Atheismus, Unglaube, Gottlosigkeit ist so weit verbreitet heute. Die meisten gebildeten Menschen, die sagen, ja, es gibt keinen Gott. Gott ist tot oder was weiß ich auch alles. Und wenn du an Gott glaubst, dann bist du ja ungebildet, bist ja ein Narr. Und die lachen dich aus. Gott ist auf dem Thron und Gott hat alle Macht. Und manchmal wundern wir uns, warum manchen Menschen so schlecht geht. Und ich möchte hier ein paar Wahrheiten auf den Leuchter stellen. Im Römer Kapitel 1, Vers 21, das ist berühmte Teil von der Bibel, wo Paulus auf die Schwulen eingeht und auf das Verderben der Menschen eingeht. Die Menschen sind dahingegeben, sie leben im Zweifel, sie leben im Verderben, sie leben in schlechten Dingen. Und da heißt es, denn obwohl die Menschen von Gott wussten, heutzutage gibt es keine Menschen, die was von Gott nicht wüssten. Die Menschen sind bestens informiert, aber sie haben Gott nicht gepriesen, noch Gott gedankt, sondern sie haben nach den nichtigen, verfallenen Gedanken getrachtet. Ihr Herz war unverständig und verfinstert. Das ist, was die Welt ist. Die Menschen sind so informiert und doch desinformiert. Und da heißt es, denn sie, als sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild gleich eines vergänglichen Menschen oder ja, der Vögel oder der vierfüßigen Tiere. Wie überwinde ich Zweifel? Ich muss zuerst mal Gottes Wort hören. Dein Wort Gottes wirkt Wunder. Weh, weh, weh. Das ist also, das wirkt Wunder. Menschen werden religiös sein in der Endzeit, sie werden abergläubisch sein, sie werden jeden Unsinn zusammen glauben, was die Leute erzählen, was in den Medien steht, aber sie werden keinen wirklichen Glauben haben. Wie finde ich einen wirklichen Glauben? Und die meisten Menschen sind voller Zweifel. Was soll ich tun? Wie geht es mit mir weiter? Was ist der Sinn meines Lebens? In dem Gleichnis von dem vierfältigen Acker, da erzählt Jesus ein Gleichnis und er sagt, das Wort Gottes wurde ausgestreut und etliches fiel auf dem Weg, da haben die Vögel das weggepickt, etliches auf den steinigen Boden, es ist schnell aufgegangen, die Leute waren hell begeistert und sie hatten keine Wurzeln und es ist wieder eingegangen, etliches unter den Dornen, da waren Sorgen und ein Bild auf die Sorgen und so weiter, die kamen und die haben alles erstickt, der Alltag wieder, das alte Leben wie bisher und nur einige, nur ganz wenige haben guten Boden gehabt in ihrem Leben. Es gibt ganz wenige Menschen guten Willens. Lass uns ehrlich darüber nachdenken. Die meisten Menschen haben keine geistliche Nahrung gehabt von diesen drei Teile oder Bilder vom Acker. Sie haben das angenommen, sie haben das Wort geglaubt, aber das Wort hat keine Wurzel in ihrem Leben geschlagen. Ihre Nahrung war schwach, minderwertig. Verstehst du, von Plastik kannst du nicht satt werden. Das bringt dir nichts. Und das Leben bei denen hat kein Tiefgang gehabt. Es war nicht tief. Gründig genug, als die Probleme kamen, haben sie alles wieder aufgegeben, wieder ins alte Leben zurückgegangen. Ich habe eine Feststellung gemacht. Weißt du, viele Menschen sind geistlich unterernährt. Die gucken Fernsehen. Im Fernsehen musst du auch nur oberflächlich sein. Du musst nur das Wesentliche sagen, so ein bestimmtes Ding auf dem Fokus irgendwo was fokussieren. Und das ist alles. Und dann sind viele Sachen vergiftet. Auch in Bibel-TV. Ich bin manchmal nicht nur Bibel-TV, aber hier Berliner Kanal, da gab es hier gute Botschaften. Da hat der Prediger und der gute Prediger, Joyce Meyer und so weiter gepredigt. Und dann kamen anschließend okkultistische Sendungen, Wahrsagerei und dergleichen. Und anschließend so auch okkultistische Sendungen. Weißt du, man wird vergiftet. Man wird eingeladen, Gottes Wort zu hören und dann gleichzeitig im nächsten Programm ist wieder ganz was anderes. Und auch im Bibel-TV, da war es Ökumene, da ging es um das und um jenes, lauter oberflächliche Sachen, die nichts tief mit tiefgründigen Glauben zu tun hat. Geistliche Mangelerscheinungen, die bringen Zweifel. Zuerst möchte ich ganz kurz auflisten, was Zweifel bringt. Deshalb sagt die Bibel, was du hast, das halte fest. Halte deine Krone fest und so weiter. Du sollst immer zu dem, was du hast, immer noch mehr dazu gewinnen, dazu lernen und dazu entwickeln. Viele Christen sind mit der Zeit in Selbstzufriedenheit verfallen. Das ist auch ein Grund, warum viele zweifeln. Ach, ich habe ja alles, was ich brauche. Es reicht mir. Ich bin gar satt, steht ja in der Bibel. Ich bedarf nichts. Also was wollen die Leute? Warum muss ich regelmäßig Predigt hören? Viele Leute verstehen nicht, warum die Predigt da ist. Du musst immer motiviert werden. Ich weiß auch von mir selber. Ich muss ständig motiviert werden. Abnehmen oder das und das verändern oder das und das machen. Du musst ständig motiviert werden. Wenn du nicht ständig motiviert wirst, du vernachlässigst. Und auch das gilt auch fürs Geistliche. Immer wieder motiviert werden, damit man nicht selbstzufrieden wird, selbstsicher wird und dergleichen. Ich bedarf nichts mehr. So steht es in der Bibel bei dem einen. Viele Christen verlieren mit der Zeit ihren Glauben, weil sie nichts mehr Neues erleben. Und jetzt möchten wir uns selber fragen, erlebe ich immer was Neues jeden Tag? Eine Überraschung Gottes? Eine Gebetserhörung? Oder ist alles beim Alten schon seit 20 Jahren, hat sich bei mir nicht mehr viel verändert? Früher, da war es anders. So erzählen manche Leute, früher. Aber verändert sich heute noch was bei uns? Ja, und dann fangen wir, wenn sich bei uns nicht viel verändert, dann fangen wir kritisch zu werden. Unser Glaube wird erschüttert, weil wir kein Fundament haben. Sorgen kommen noch dazu. Man wird älter, man wird schwächer, angefochtener. Bei vielen Christen stimmt das Fundament nicht. Jesus erzählt das Gleichnis von dem Mann, der sein Haus auf dem Sand baute, und du weißt, da kam ein Sturm, eine Krise oder was auch immer war, und das Haus stürzte ein. Und so viele Menschen haben ihr Haus nur auf einem flachen Boden gebaut, ohne Fundament. Und dann wurden sie davongetragen und davongeschwemmt. Viele haben ihr Leben auf Äußerlichkeiten aufgebaut, auf Gefühl, auf Emotionen. Ach, es ist so und so herrlich. Ja, wir können nicht von Herrlichkeiten leben oder vom Zucker und Süßigkeiten. Wir brauchen auch mal feste, kernige Speise. Wir brauchen auch mal bittere Kräuter. In der Bibel wurde das Opfer mit bitteren Kräutern verbunden. Sonst sollte das Opfer gar nicht gegessen werden. Bei vielen Christen, sie haben auf Menschen gehört statt auf Gott. Und das ist das große Problem, wo man Zweifel bekommt, wo man angefochten wird. Andere haben mehr gegeben, als was sie hatten. Und sie haben sich verausgabt und sind dann ausgebrannt. Und da kommen Zweifel. Ich habe so viel getan, ich habe so viel gewirkt. Und was habe ich davon? Was kommt zu mir wieder zurück als Feedback? Sie taten nicht das, meine Lieben, was sie von Gott aus tun sollten, was Gott von ihnen erwartete. Sie haben nur Menschen gedient, statt Gott gedient. Und das ist, warum wir uns manchmal verausgaben und über unsere Grenzen gehen. Wir sollten wissen, was will der liebe Gott von uns? Sie haben sich manchmal mehr zugetraut, viele Christen, wozu sie gar nicht in der Lage waren. Sie haben sich übernommen. Und dabei sind sie zerbrochen und gescheitert. Und dann jammern sie und klagen sie, oh Gott, warum hast du mir nicht geholfen? Ja, Gott will, dass wir in unseren Grenzen leben. Und meine Bibel sagt einfach von Israel einmal, Gott ist herrlich in den Grenzen Israels. Gott ist herrlich in dem, was er uns befohlen hat. Andere sind überfordert worden, sie haben die Kritik nicht verkraftet, weil sie noch nicht gestorben waren. Weißt du, Lob verkraften viele Menschen, aber Kritik. Und das haben sie nicht verkraftet. Deshalb fangen sie zu zweifeln. Habe ich nicht mein Bestes gegeben? Ganz besonders Leute, die in der Anbetung sind, die vorne stehen, die etwas für Gott tun, die werden angegriffen. Streck deinen Kopf hoch und dann wird scharf geschossen. Wenn du etwas für Gott tust, du wirst immer angegriffen. Der Teufel will nicht, dass du Gott dienst. Jeder, der Gott dient, gerät in Kritik. Der ist nicht perfekt und wir sind nicht perfekt und wir wollen auch nicht perfekt sein. Und dann werden über solche Menschen, die Gott dienen, in der Öffentlichkeit irgendwo, denn wenn sie irgendwie ein bisschen missionieren oder ja irgendwie auffallen, dann wird man über sie man verbreitet über sie Gerüchte, erzählt man alles Mögliche, weil man neidisch ist auf diese Menschen, weil der Gott dient und ich mache das nicht. Ja, du könntest auch Gott dienen und dann müsste man auf dich nicht neidisch sein oder eifersüchtig. Jeder kann den Platz einnehmen, den der andere einnimmt. Gott will, dass wir nicht gegenseitig arbeiten, sondern füreinander arbeiten und miteinander arbeiten. Ja, gestandene Diener Gottes haben die halten sich nicht auf. Gestandene Diener Gottes gehen weiter, die Karawane geht weiter. Sie brechen das Gespräch ab, wenn sie merken, ja, das ist nur Gerücht und so weiter und Kritik. Sie geben sich der Kritik nicht hin. Wir müssen lernen, Dinge an uns herankommen zu lassen und dann wegzuschicken. Und sagen, danke, ich habe was anderes. Ich habe schon öfters in meinem Leben auf der Stelle mich umgedreht und bin weitergegangen und habe den Mann oder die Frau stehen gelassen. Und das muss man machen. Sonst wirst du fertig gemacht.
Echte Diener Gottes, sie lassen sich nicht erpressen, sie gehen nicht in die Knie und sie werden keine Duckmäuser sein. Der Gerechte wird nicht fliehen, steht in meiner Bibel. Und sie lassen sich von frechen Leuten nicht negativ behandeln. Sie stopfen ihr Maul unter Umständen und sagen, nein, das ist nicht so. Und dann widersprichst du ihnen und dann hast du Krach mit diesen Kerlen. David hat viele Sachen zu Herzen genommen. Er war noch ein Mensch. Wir sind auch noch Menschen. Wir nehmen auch viele Sachen zu Herzen. Der König Saul hat ihn verfolgt und gejagt wie ein Kaninchen. Und dann hat er irgendwo einen negativen Gedanken gehabt. Ich werde doch versagen. Ich werde doch fallen. Und der Saul wird mich doch umbringen. Und dann geht er zu den Philistern und bietet sich an. Ich möchte für dich, lieber König von Gaza, kämpfen. Weil er in seinem Herzen den negativen Gedanken Raum gegeben hat. Und wir müssen lernen, den negativen Gedanken keinen Raum in unserem Leben geben. Die Bibel sagt, gib dem Argen, egal was es ist, keinen Raum. Am Anfang waren alle von David begeistert. Wir haben die Mädels auf der Straße gesungen. Saul hat 1000 erschlagen und David hat 10.000 erschlagen. Und das ist dem Saul in den Kopf gestiegen. Was? Ich bin König und der Lümmel da, dieser kleine Bursche von Bethlehem, der 10.000 erschlagen, als er den Goliath erschlagen hatte, wir kennen ja diese Geschichte, und er konnte mit Neid nicht umgehen, dieser König Saul. Und viele sind im Glauben nicht erwachsen, sie sind nicht stabil innerlich, sie können solche Angriffe wie David nicht ertragen, die machen auch Kompromisse, und ich möchte sagen, ich habe den David lieb, der gefällt mir, aber der hat Kompromisse gemacht, der mit dem Jonathan, also sich verbrüdert und ja, ich halte so im Haus David, weil er der König und so dergleichen. Nein, der hätte seinen Weg gerade ausgehen. Ihm wäre manches in seinem Leben erspart geblieben. Er sollte den Jonathan gehen lassen oder der Jonathan hätte den Vater verlassen. Aber der Jonathan konnte sich nicht entscheiden zwischen Vater und David. Und deshalb ist er mit dem Vater umgekommen, nur nebenbei, weil er sich nicht entscheiden konnte. Viele Menschen sind erschüttert, was man über sie redet. Einige haben sich für Gott überarbeitet, überfordert und übernommen. Auch das muss gesagt werden. Wo kommen die Zweifel her? Andere haben Kompromisse gemacht. Wie dieser David mit dem Jonathan. Die Geschichte ist nett und ist interessant. Und ich habe schon x Predigten darüber gehalten und ausgelegt. Und wie man das deuten könnte. Aber die Geschichte ist übel. Die Geschichte ist übel. Nämlich, als er David auf der Flucht ist, ein Nachkomme Sauls hat den David mit Dreck beworfen. Verstehst du? Und David musste sich gefallen lassen. Vielleicht will das der Herr. Und vielleicht sagen wir auch manchmal so in unserem Leben, vielleicht will das der Herr, vielleicht hat er das zugelassen. Aber die Kompromisse zahlen sich nicht aus, ihr Lieben. Die zahlen sich nicht aus, in aller Liebe. Wenn du mit Gott leben willst, musst du dein Leben allein leben können. Wenn du das nicht kannst, lass es bleiben. So hart wie das ist, was ich sage. Ich werde morgen darüber auch noch sprechen. Ich habe morgen ein sehr gutes Thema. Ja? Krankheit ist ein Geist, ein Dämon. Und viele werden krank, weil sie nicht allein mit Gott leben können. Wenn du mit Gott leben könntest und würdest, du würdest gesund werden. Viele Christen denken, sie müssten ja mit allen Christen in Frieden leben und sich zusammenschließen, vereinigen und dergleichen. Nein. In meiner Bibel heißt es in Johannes 2, Vers 24, Jesus war schlau und sehr schlau. Hier heißt es, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht, also den Menschen, den Schriftgelehrten, den Juden, den Pharisäern und Schriftgelehrten, den Frommen. Er vertraute sich ihnen nicht, denn er kannte sie. Kennst du die Menschen? Die meisten kennen die Menschen nicht. Und im Alten Testament heißt es, du kommst leichter an einem Löwen vorbei, als an einem bösen Menschen. Steht in der Bibel, in aller Liebe. Viele verstehen nicht, was Einheit ist. Sie denken, alles, was ökumenisch ist. Die Moslems hier in Berlin wurde jetzt ein Haus eröffnet, wo Moslems, Juden und Christen zusammen beten. Und alle gemeinsam sind diese drei großen Religionen. Das ist nicht biblisch. Wir können nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen ziehen. Und wenn wir das machen, wir kriegen Probleme. Wir kriegen Probleme. Wir können nicht mit den Ungläubigen am gleichen Joch ziehen. Egal, auch wenn es Verwandte sind, wenn es ja, sogar Geschwister in der Gemeinde sind, die nicht mit Gott wandeln, die musst du da stehen lassen und deinen Weg gehen. Viele verstehen diese Einheit nicht. Du kannst nicht mit Juden, Moslems, Katholiken, Protestanten und was weiß ich, mit welchen Tanten noch Gemeinschaft haben. Die Bibel spricht, wir sollen eines Geistes sein. Und du kannst mit Ungläubigen nicht eines Geistes sein. In aller Liebe kannst noch so viel beten, wie du willst. Du kannst nicht mit den Ungläubigen im gleichen Joch ziehen. Und da kommen die ganzen Zweifel. Verstehst? Ja, ich mache schon alles für den und er kapiert es doch nicht. Ich werde morgen über die Dummen sprechen. Es gibt so viele Dummen und die Bibel sagt, versuch nicht einen Narren zu belehren. Wenn der nicht kapiert, wenn er nicht versteht und nicht verstehen will, wenn es sich verbockt hat, der will es nicht. Du kannst alles machen, was du willst. Und in der Bibel heißt es, du sollst die Perlen nicht vor die Säue werfen. Sonst werden sie zertreten, deine Perlen. Verstehst du? Wir müssen wissen, mit wem wir umgehen, wie wir reden. Ich muss nicht alles erzählen. Verstehst du? Ich muss das, was Gott mir offenbart hat, muss ich nicht den Leuten erzählen. Das ist meine Erkenntnis, meine Erfahrung, auf meinem Mist gewachsen. Gott will einfach, dass ich Geheimnisse mit ihm habe. Und ich muss nicht alles Intime, was ich mit meinem Heiland erlebe, meine himmlischen Bettgeschichten dem Herrn Jesus, den Menschen, ungläubigen Menschen erzählen. Und da wundern wir uns, warum der Zweifel kommt. Ja, wenn wir am falschen Platz, zur falschen Zeit sind. Ich denke nur, der liebe Petrus, wir können über Petrus denken, was wir wollen. Petrus ist selber schuld für, dass er gefallen ist, dass er den Herrn verleugnet hat. Warum? Er ist in den Hof des Pilatus sich eingeschlichen. Der war nicht eingeladen. Johannes, der war aus der Priesterfamilie, der konnte in den Hof reingehen und der konnte mit dem hohen Priester hin und her laufen oder dort im Hof rumlaufen. Aber Petrus hat sich mit dem Johannes eingeschmuggelt. Und wenn wir am falschen Platz sind, wir werden Verräter an Jesus Christus. Denn das, was Jesus uns gezeigt hat, das verkaufen wir nachher. Ich kenne den Menschen nicht, ich weiß gar nicht, von wem du redest. Gott will, dass du dich von dem babylonischen Geist absonderst, aus Babel aussiehst, ja, damit du nicht teilhaftig wirst ihrer Sünden. Und viele Menschen haben Zweifel, weil sie teilhaftig sind mit den Sünden der Ungläubigen. Heute hört man kaum noch Predigten über Absonderung. Nur Sektierer machen das höchstens. Verstehst du? Aber die Bibel lehrt es. Geht aus von ihr, mein Volk. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Was hat Licht und Finsternis für eine Gemeinschaft? Die Bibel spricht sehr viel über Absonderung. Und jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand Gott sehen wird. Keiner will natürlich ein Sonderling sein. Ja, keiner will allein den Weg gehen. Sie möchten überall mit der Masse mitschwimmen, immer ganz groß rauskommen. Das ist, was die Menschen wollen. Aber ja, seinen Weg gehen, allein mit Gott, das ist ein Kunststück. Zweifel kommen, wenn du alles und überall mitmachst. Am Schluss ist dein Kopf verdreht. Da fragst du dich immer wieder dann, ist das alles richtig? Ist das alles okay? Hat Gott es so gesagt? Steht es so in der Bibel? Aus welcher Bibel predigen die da? Jeder Mensch ist nach seiner Eigenart geschaffen worden. Jedes Tierchen. Jeder Blatt am Baum ist anders, jede Schneeflocke ist anders und wir sollen unsere Andersartigkeit annehmen, wie wir sind. Aber das große Problem, nicht nur bei den Juden, sondern auch bei den Christen, ist Anpassung, Assimilation. Das ist das große Problem in Israel zurzeit. Ja, die passen sich an den Umständen der Situation und wir betreiben Verrat an uns selber, wenn wir uns anpassen. Wir sind was Besonderes. Wir haben was Besonderes. Ja, und wer sich anpasst, der demoliert sich selbst. Sein Selbstvertrauen, sein Selbstimage. Ja, und das kann nicht gut ausgehen. Schau an Petrus, dann weint er nachher am Schluss bitterlich. Oh, mein Heiland, mein Heiland, mein Heiland, den hängen sie jetzt auf. Verstehst du? Aber der ist schuld, dass er in solch eine Situation hineingekommen ist, in einen Zweifel, in einen Zerbruch. Viele Menschen sind an sich selbst gescheitert. Weil sie nicht rechtzeitig abgesprungen sind, sich nicht rechtzeitig ausgestiegen sind, sich nicht rechtzeitig abgesondert haben und ja, sie haben sich nicht rechtzeitig von dem, wo sie drin waren. Wir kommen rein, wir können nicht vermeiden, dass wir dort und dort und dort reinkommen, aber wir müssen lernen, rechtzeitig auszusteigen, Schluss zu machen, am besten oder vielleicht wegziehen. Ich denke nur, in der Bibel haben wir eine andere Geschichte, im Richterbuch, dass der Simson. Der war ein Held Gottes, war wie ein Heiland, von Gott geboren, vom Heiligen Geist angekündigt, so wie Jesus. Und dann dieser junge Mann spielt mit einer Prostituierten, mit der Delila. Und die wollte unbedingt wissen, Simson, was ist das Geheimnis deiner Kraft? Und das war nur eine Haarlocke. Etwas Kleines, etwas Unscheinbares, etwas Nichtiges. Und er hat verraten, dass das Geheimnis in der Locke war. Und die wurde abgeschnitten und seine Karriere wurde zerstört. Und so werden viele Karrieren zerstört. Und dann wurden ihm die Augen ausgestochen und er musste die Tretmühle der Philister treten. Das war das Ergebnis, weil er leichtfertig war und leichtsinnig war. Und so viele verlieren durch Leichtsinn ihre Erstgeburt, ihre Berufung. Viele zweifeln am Ende, wie ist mein Leben gewesen, mein Leben hat keinen Sinn, weil sie sich mit verkehrten Leuten abgegeben haben. Ich warne nur, ich möchte dir helfen, dass du wirklich ein glückliches Leben lebst, ein gesegnetes Leben lebst, lieber allein und glücklich, als in der Masse und unglücklich. Ja, viele waren nicht konsequent. Und am Schluss, der Simson, der muss die Tretmühle der Philister treten und wurde ein Schauspiel vor diesen Philistern, vor dem Gott Dagon, in sein Haus vom Dagon, da muss er, ja, wird er vorgeführt. Und du wirst auch öfters dann vorgeführt, wenn du nicht mit Gott gewandelt bist, hast, oder bist und nicht den Weg Gottes gegangen bist, du wirst der Welt vorgeführt. Schau doch den an. Schau doch den an. Ja, der, was aus dem geworden ist. Und wir wundern uns manchmal, was aus manchen Christen und sehr frommen Menschen geworden ist. Ja, bis ihm die Haare gewachsen sind. Macht liegt in den Haaren. In aller Liebe. Könnt denken, schau den Moses, wie der langhaarig war. Verstehst du, so einen Bausch hatte. Nach der Überlieferung und so weiter. Macht liegt in den Haaren. Nachdem seine Haare gewachsen sind, hat er Macht und Kraft gehabt und dann konnte er diesen Dagon-Tempel einreißen. Viele Menschen haben ihre Kraft verloren. Das Salz ist dumm geworden, zu nichts mehr nütze. In aller Liebe. Das ist das Endergebnis. Viele geraten in Schleudern, verlieren den Überblick, fangen an, sich um andere Leute zu kümmern. Mir ist etwas ganz groß geworden in diesen Tagen, wo jetzt alles so mit dem Klima fimmelt und berauscht sind vom Klima. Weißt du, wir müssen zuerst mal Gott lieben. Mit allem, was in uns ist. Seele, Geist und Leib. Und dann erst kann ich meinen Nächsten lieben. Aber die Leute möchten schon für den Nächsten so viel tun, aber sie haben keine Beziehung zu Gott. Wenn wir keine Beziehung zu Gott haben, schau doch die evangelische Kirche an. Die kaufen sogar für die Seenotrettung hier jetzt aus dem Mittelmeer ein Schiff, damit die Leute gerettet werden. Damit sie sind nichts anderes wie Schlepper heute. Nichts anderes wie die Schlepper da irgendwo in Tunesien und in Libyen. Aber die wollen den Leuten helfen. Wenn man keine Beziehung zu Gott hat, kannst du den Menschen gar nicht helfen, wenn du 10-mal möchtest. Kannst nicht. Sie fangen an, sich um Leute zu kümmern und vernachlässigen ihre eigene Seele, ihren eigenen Garten. Steht in der Bibel einmal, so viele Menschen vernachlässigen ihren Garten und sie pflegen andere Gärten, aber ihren eigenen Garten, der hat er verkümmert. Da wächst Unkraut und so weiter. Steht drin, lest mal nach in der Bibel. Sie haben nicht Zeit dafür, darüber zu sprechen. Sie kehren nicht vor der eigenen Türe, aber sie kehren bei den Türen von anderen Menschen und wissen, wie es bei denen aussehen sollte. Wie wird man zum Zweifler? Ja, man will andere gewinnen und selbst geht man verloren. Was nützt es, wenn ich anderen predige und selber verloren gehe? Wir haben in der Bibel eine andere Geschichte. Demas. Von dem stehen nur 3 Verse in der Bibel. Nicht viel. Aber von dem steht etwas. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Er war mal mit dem Apostel Paulus zusammen, war in einem Missionsteam. Die haben viel erreicht und bewirkt. Aber dann irgendwo ist er schlapp geworden. Ja, und viele verstehen nicht, wie kann man die Welt wieder lieb gewinnen, wenn man schon so viel mit Gott erlebt hat, so weit mit Gott gegangen ist. Weißt du, der Teufel schläft nicht. Der Teufel macht Überstunden. Und deshalb, wir müssen immer aufpassen. Und der Teufel schickt dann dir nette Leute, die dich verstehen, dich sogar besser verstehen als die lieben Christen und die lieben Heilandsleute. Ja, und so weiter. Ja, sie sind dufte, spitze, geil, was weiß ich, was sie alle sind. Und so ist er Demas abgedriftet. So ist er Demas abgedriftet. Langsam, aber sicher. Der Abfall kommt nicht sofort. Glaub doch nicht den Schwindel, dass man von heute auf morgen abfällt. Demas hat die Welt lieb gewonnen. So steht es in der Bibel. Ein Abfall kommt nie plötzlich. Man kühlt langsam, aber sicher ab. So ist es bei ihm geworden. Ach, ich habe heute keine Lust. Ich bin so müde. Ich habe mich überarbeitet. Ich habe Kreuzschmerzen. Verstehst du? Und so stöhnt man und jammert und man wird immer lässiger und immer fauler und immer träger. Demas hat langsam, nicht sofort die Welt lieb gewonnen, glaub mir das. Er wird in der Gemeinde Enttäuschungen erlebt haben. Wie kommen Zweifel? Ich würde sagen, ja, der ist vielleicht von irgendjemandem verletzt worden. Wenn du Gott dienst, du wirst von Menschen verletzt und zwar ganz massiv und ganz stark. Schonungslos. Verstehst du? Die zeigen dich da an, da beratest du jemanden. Und die gehen dann gleich zum Gericht, weil du sie nicht so beraten hast, wie du wolltest. Ich habe nur einem Ehepaar, die haben beim Sex in ihrer Ehe, und ihre Ehe war so langweilig, und der Mann mit der Frau sitzen bei mir in der Seelsorge, und ich erzähle was, wie könnte man Spannung mehr in der Ehe hineinbringen, vor allem sexuell. Sie haben einander nicht mehr zu sagen. Sie standen bald schon vor dem Scheidungsrichter. Und dann habe ich gesagt, ihr geht mal zu Beate Use und kauft einen Film und guckt es mal an. Versteht? Und dann hat er überall erzählt, Pastor Matudis hat mir empfohlen, einen Pornofilm anzugucken. Und ich würde es heute wieder machen. Damit die Leute ein bisschen die Augen aufgehen. Verstehst du? Die haben damit gejammert und so weiter. Aber die waren nicht als Ehepaar. Da war Mann und Frau bei mir in der Seelsorge. Ja, und die Leute haben mich angeklagt und was weiß ich, überall schlechte Gerüchte verbreitet, was der Pastor Matudis den Leuten empfiehlt. Ich wollte den Leuten helfen. Verstehst du? Und man muss manchmal auch negative Dinge den Leuten empfehlen, dass sie das tun. Nicht nur betet mir, besingt mir, glaubt mir. Verstehst du? Aber die waren so fromm. Weißt du, beim ersten Sex haben sie es noch hingekniet und gebetet. Als sie geheiratet haben, gewiss, du sollst den Segen Gottes erbitten, nichts dagegen. Aber du siehst, man kann religiös werden und viele Leute machen sich gerade in der Religion sich kaputt, weil sie zu religiös sind. Sei nicht so fromm, steht in meiner Bibel, in aller Liebe. Da kommen die Probleme. Da kommen die Probleme. Ich bin ehrlich, weil ich gesehen habe, was das alles so ist, wie die Menschen verdorben werden, langsam aber sicher. Und vielleicht war er auch so enttäuscht, aber das summiert sich, die ganzen Enttäuschungen summieren sich. Wenn sie nicht aufgearbeitet werden, da kommt Frust und Zweifel. Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Ja, und dann ist man enttäuscht. Die Zweifel kommen, wenn du für Dinge gebetet hast, oder das Wunder ist nicht passiert. Du betest um dich und jenes, bist es um einen Mann oder eine Frau, um eine Familie, betest für deine Kinder und es passiert nicht. Ja, und dann bist du enttäuscht. Aber viele Leute fragen sich nicht, warum es nicht passiert. Was ist die Ursache für diese Blockade? Und so, dann bist du an Gott enttäuscht, ärgerst dich an Gott. Und Jesus hat sogar selber gesagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Vielleicht hast du Unrecht und Ungerechtigkeit erlebt oder sogar sehr viel, schon vom Elternhaus und so weiter. Und hast so viel Unrecht und Ungerechtigkeit bei den Christen gesehen, was sie erlebt und durchgemacht haben. Du sagst, wenn das wirklich alles ist, wo ist die Gerechtigkeit Gottes? Ich predige mal auf der Straße in Stuttgart. Da kommt einer und dann, ich sage, dass Gott ein gerechter Gott ist. Dann sagt er, und wo war Gott, als über Hamburg die Bomben fielen oder Dresden die Bomben fielen? Wo war Gott? Wer hat die Bomben abgeworfen? Der liebe Gott? Nein. Der Amerikaner oder die Alliierten? Wer hat das abgeworfen? Die bösen Menschen haben das gemacht, nicht der liebe Gott. Wir können doch nicht gleich Gott in die Schuld in die Schuhe schieben. Und dann hast du vielleicht bei den Christen noch so viel Heuchelei gesehen. Ich will nur sagen, wo kommt der Zweifel her? Es kommt nicht aus der Luft. Und der Teufel, der weiß, wie er die Leute verführen und verderben kann. So viel Scheinheiligkeit, so viel Gerechtigkeit. So, da kommt, hast du Not, vielleicht ein Problem. Du hast vielleicht nichts auf den Tisch hinzustellen für deine Kinder. Und dann betest und dann versuchst, ein paar gläubige Menschen zu finden. Und was passiert? Dann sagen sie, ich bete für dich. Aber du vom Beten wirst du nicht satt. Vom Beten wirst du nicht satt, mein lieber Christ. Du solltest lieber vielleicht 20 D-Mark dem geben oder 20 Euro oder was auch immer. Oder ein Paket, Lunchpaket zusammenpacken. Vom Beten ist noch keiner satt geworden. Und dann sagst du, wo sind die Christen? Die beten alle für mich, aber geholfen hat mir keiner. Ich will dir die Wahrheit sagen, was Christen Land auf Land ab erleben, was da passiert. Du bist verletzt worden. All das hat Spuren in deinem Leben hinterlassen. Deine Seele ist verstümmelt worden von Kind an. Du hast keine innere Heilung erlebt und es summiert sich. Als du klein warst, da wurde eine Kerbe in dir reingeschlagen, wie in einem kleinen Baum. Aber da ist dieser Baum groß geworden und da ist die Kerbe riesig. Ich bin mal in Litauen, wo ich dann Ferien gemacht habe, ich stand vor einem Baum und habe mich entschuldigt. Ich habe gesagt, lieber Baum, vergib mir, was ich als Lausbub bei dir gemacht habe. Ich habe eine Kerbe eingeschlagen und diese Kerbe ist immer größer geworden. Und habe meinen Kindern gesagt, guck mal, das hat euer Vater angestellt. Ja, diese Kerbe. Und du hast vielleicht in der Kindheit etwas erlebt, etwas gesehen. Und das ist, je älter du wirst, desto größer wird diese Kerbe. Und du sagst, guck mal, das ist mein Leben. Und der Teufel hat bei dir gesorgt und noch nachgeholfen. dass du die Widersprüche erst richtig siehst. Weißt du, der Teufel ist, der öffnet den Menschen die Augen und die Menschen kriegen die Augen nicht mehr zu. Und wenn der Teufel dir die Augen geöffnet hat, dann wirst du deine Augen nicht mehr zukriegen. Es sei denn, Gott hilft dir, dass du deine Augen verschließen kannst. Und da zeigt er, guck mal, schau das, schau das, schau das, schau das. Schau. Siehst du das nicht, was alles in der Christenheit los ist? Und dann fragst dich selbst, wo ist da der Gott der Liebe, der so viel Leid und Elend zulässt, dass die Kinder ja ohne Glieder geboren werden oder das vielleicht verstümmelt oder was auch immer. Christen sind Feiglinge. Darf ich das sagen? Und ich werde es sagen. Und ich sage das auch. Mir ist ja egal. Ich predige ja für die Öffentlichkeit. Und ich sage das. Viele Christen sind Feiglinge. Sie sprechen über bestimmte Themen nicht. Sie berühren bestimmte Themen nicht. Hast du schon bestimmte Themen gehört? Ja, aber die Bibel ist so offen. Die Bibel spricht über alles. Die Bibel ist ein offenes Buch. Da redet man vom Sieg, vom Singen und so weiter, von der Herrlichkeit. Aber da wird so viel unterdrückt und so viel, das wird nicht angesprochen. Da wird so vieles zugedeckt. Darüber redet man nicht. Ja. Als ich anfing als junger Pastor, ich war schockiert. Die Leute haben so viel im Dritten Reich erlebt, an der Front erlebt, die Soldaten, die dann zurückkamen und so weiter. Und darüber haben sie nicht gesprochen. Bis sogar bei meiner eigenen Schwiegermutter über das Thema Holocaust. Ihr Vater war in den Konzentrationslagern in Dachau und Mauthausen und in Mauthausen wurde er vergast. Und sobald etwas vom Dritten Reich kam, Kinder ausschalten und so weiter. Man wollte nicht darüber sprechen. Man hat es zugedeckt. Und bis der Holocaust, dieser Film Holocaust war, dieser Film hat etwas aufgebrochen. Dann sagte ich, endlich wird es sogar in den Medien gezeigt, was im Dritten Reich los war. Wir müssen über diese Dinge reden. Was dort war oder was beim Stalin war oder was weiß ich, wo sonst in der Welt passiert ist, Mao Zedong. Aber es wird unterdrückt. Und in dieser Welt geht es dreckig zu, meine Lieben. So viel Trübsal, da sind so viele Menschen kaputt, so viele Leute belogen und betrogen. Und du siehst, wie oft den guten Menschen so schlecht geht. Mich macht das manchmal traurig. Warum geht es den guten Menschen so schlecht? Warum müssen sie leiden? Und das bringt manchmal zu Verzweiflung. Wenn du dann siehst, Christen, die beten, warum auch immer, und Zweifel kommen, du betest und es verändert sich nichts. Du predigst und genau das Gegenteil passiert, dass es einfach durchgeschaltet wird. Sie hören es, aber sie verstehen es nicht, sie begreifen es nicht. Jetzt gestern, als ich mich für die morgige Predigt vorbereitet habe, habe ich plötzlich etwas selber entdeckt, etwas selber erkannt. Warum ist es bei vielen Leuten so, dass sie auf Durchzug schalten und nicht verstehen, obwohl sie verstehen, intellektuell sind und gebildet sind und sogar Doktor und was weiß ich für Titel haben, aber die verstehen es nicht. Kannst du sagen und erzählen, was du willst? Die Leute hören nicht die Wahrheit, obwohl sie die Wahrheit sehen, was die Wahrheit ist, die Wirklichkeit ist. Und dann siehst du bei den Ungläubigen, wie schlecht es denen geht. Und dann siehst du wieder das andere. Den Ungläubigen geht sogar besser wie mir als Christ. Die gehen in Urlaub, die entspannen sich, die führen ein gutes Leben. Aber der Christ, der Gläubiger, Tumore, Krebs und was weiß ich für Anfälle und Schlaganfälle. Aber die Nichtchristen, die machen ihr Sport, die genießen ihr Leben in vollen Zügen. Und dann fragt man sich, wo ist der Unterschied? Da kommt der Zweifel her. Wo ist der Unterschied zwischen dem Christen und dem Nichtchristen? Dem Gläubigen und dem Nichtgläubigen? Ich will dieses Thema hier aufarbeiten, weil mir hilft nicht nur beten, nur singen, nur Gott anbeten. Nein, ich muss die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, was uns wirklich frei macht. Nichts anderes. Wenn du den Leuten nicht die Wahrheit sagst, die werden weiterhin dumm bleiben. Mir hat das keiner gesagt. Ja, aber wo ist der Unterschied zwischen Christ und Nichtchrist? Gläubig und ungläubig. Ja, auch wenn die Welt das nicht versteht, die Welt wird sagen, das ist Wahn, Religion ist Opium fürs Volk. Ja. Oder Suggestion, was da alles passiert im religiösen Bereich, das ist alles nur Einbildung. Aber wo ist der Unterschied? Der Wahnsinnige bildet sich was ein und der Christ bildet sich auch was ein. Ja, in aller Liebe. Der bildet sich ein, mein Gott ist bei mir und der Verrückte auch. Der Gläubige wird von Gott getragen, meine Lieben. Das ist ein kleiner Unterschied, aber großer Unterschied. Der bekommt seine Hilfe vom Herrn. Die Bibel sagt, wo kommt meine Hilfe her? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber das ist auch Einbildung in aller Liebe. Ich will euch, ja, diesen religiösen Wahn nicht verteufeln und sagen, das ist alles verrückt. Nein, wir stellen uns vor, ich glaube, ich bin überzeugt, ich proklamiere, mein Jesus lebt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber wo ist er? Da liegst du in deinen Wunden und wie der Hiob im Staub und wälzt dich auf dem Boden. Aber der Gerechte verkraftet es anders, weil er weiß, Gott hat alles noch in seiner Hand. Da gibt es noch eine Instanz, die über mir ist, der das letzte Wort hat. Nicht der Tod, sondern Gott das letzte Wort hat. Und er bleibt ruhig und gelassen. Das ist für mich ein Unterschied. Wenn zwei Menschen, gläubig und ungläubig, stirbt, da ist schon ein Unterschied. Der Gläubige weiß, wo er hingeht, aber der Ungläubige weiß nicht, wo er hingeht. Menschen, die nicht Gott kennen, die brauchen Opium, die brauchen Medikamente, die brauchen Tabletten, die brauchen, was weiß ich, irgendwelche Bestrahlungen, um das zu unterdrücken und ja, zu verdrängen. Aber ich als Christ brauche kein Opium und doch meine Hormone explodieren, dass es einfach in mir streut, mir ist wohl in dem Herrn. Manchmal habe ich oft den Eindruck gehabt, für mich persönlich, wenn ich so in Sprachen gebetet habe, Gott gelobt habe, habe ich gedacht, Mensch, Johannes, hast du Morphium genommen, dass du so high bist, so eine LSD-Trip, verstehst du, dass du so glücklich bist, da komme ich mir mal vor, ich würde fliegen. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin ganz rationell und bin ganz vernünftig. Menschen, die Gott nicht kennen, die nur mitgelaufen sind, die fangen an zu murren, gegen Gott, gegen ihr Schicksal zu rebellieren. Warum hast du uns rausgeführt? Warum hast du es zugelassen in meinem Leben? Und das, die wollen dann wie die alten Ägypter, aber es waren die alten Israeliten, die wollten wieder zurück nach Ägypten. Das waren nicht die Israeliten, die Probleme gemacht haben, sondern das Pöbelvolk, das mitgegangen ist. Die haben gesehen, Israeliten werden gesegnet, die Israeliten werden bewahrt von den Plagen und so weiter. Wir wollen dabei sein. Und die sind nur mitgelaufen. Und die, die mitgelaufen sind, die haben nur Probleme gemacht in Israel. Wir wollen wieder zurück. Wir wollen unseren Knoblauch. Wir wollen unseren Kümmel. Ja. Die wollen wieder zurück zum alten Leben. Die haben nicht durchgehalten. Die haben ihre Erlösung vergessen. Die haben vergessen, wo die herkommen, was beim Pharao alles los war. Solche Pöbelmenschen erreichen nicht das Ziel des Glaubens und ihres Lebens. Sie bleiben auf der Strecke. Und erst, bis der letzte Pöbel gestorben ist in der Wüste, erst dann gab es Frieden. Erst dann konnte Israel ins gelobte Land nach 38 Jahren. Nur der, der mit Gott lebt, bleibt fest und unerschütterlich, egal was passiert. Das ist der Unterschied. Auch wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, du, mein Gott, bleibst mein Teil. Das ist es. Ja, bei vielen Christen steht der Glaube auf sehr wackeligen Füßen. Sie glauben, ja, und sie glaubten da, es wird schon irgendwie gehen und so weiter. Nein, das Christentum, das wahre Christentum ist keine Moral. Es ist anständig leben, das kann jeder, auch der Atheist kann anständig leben. Und ich bin überzeugt, mancher Atheist ist moralischer und anständiger als mancher Christ. Ich werde nicht vergessen, wir haben ja in Perm jahrelang oder eine gewisse Zeit ein Waisenhaus unterstützt. Aber dieses Waisenhaus hat eine Geschichte. Ein Missionar war dort in Perm und wollte was Gutes tun. Ein Amerikaner kam bei uns vorbei, erzählte von dem Zustand in Perm. Die brauchen Hilfe, Bruder. Aber was dieser Missionar erlebte, der kommt zu diesem Waisenvater, alles vollgequalmt, dass man den Waisenvater gar nicht gesehen hat. Und dann hat der Missionar gefragt, ja Bruder, oder das war kein Bruder, das war ein Atheist, dann sagte, und Sie qualmen und Sie wollen ein Vorbild sein für die weißen Kinder hier? Dann sagte er, ja, das will ich. Und er sagt, wissen Sie was, tagsüber bin ich hier im Waisenhaus und nachts gehe ich stehlen, denn die Kinder brauchen was zu essen. Und dergleichen, denn der Staat, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der Staat kümmert sich nicht um die Kinder, weil sie behindert sind. Am liebsten würden sie die vergasen oder aus der Welt schaffen. Aber wissen Sie, ich habe ein Herz für diese Kinder. Ich gehe nachts stehlen und tagsüber muss ich hier im Heim sein. Deshalb, ich brauche das. Ich brauche das, dass ich meine Nervosität überbrücke. Und dieser Mann war edler wie manche anständige Bürger. Nachts geht er stehlen und tagsüber betreut er die Kinder. Ich will nur sagen, mancher Atheist ist viel weiter als mancher Christ. In aller Liebe. Bei vielen steht der Glaube auf wackeligen Füßen. Und ja, die gehen ganz verkehrt und ganz verdorben mit den Menschen um. Ja, die lieben Gott, aber nicht ihren Nächsten, so wie sie Gott geliebt haben. Und erst wenn du den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften geliebt hast, dann kannst du deinen Nächsten lieben. Ich habe später diesen Heimleiter besucht und der raucht nicht mehr, aber der hat auch Unterstützung aus dem Westen bekommen. Die Christen haben sich gekümmert um dieses Waisenhaus. Wir haben Prothesen finanziert, Fußprothesen, damit die Kinder wieder laufen oder auf die Füße stehen können. Es waren sehr viele Verletzte dabei. Ja, und dann Behindertenschuhe versorgt. Weißt du, müssen die Christen helfen. Verstehst du, nicht auf die Leute schimpfen, dass sie so alles verrauchen. Und das Problem ist, bei vielen Menschen reicht die Beziehung zu Gott nicht. Die ist nur noch auf dem Papier. Ich bin Mitglied, ich bin Baptist, Pfingstler oder ich bin in der und der Kirche. Das größte Gebot ist, du sollst Gott lieben mit allem, was in dir ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden deine Nächsten oder der Nächste in deiner Umgebung dich ausnützen. Bitte hör mir gut zu. Schreib's auf, wenn du das willst. Die lieben Nächsten werden dich ausnützen, die werden dich betrügen, die werden dich verletzen, die werden dich verkaufen, verraten und versetzen. Ja, wir müssen wissen, wen wir lieben sollen und müssen, für wen wir da sind. Wenn wir mit Gott verbunden sind, haben wir eine Bestimmung für die Leute. Wir fühlen, ja, hier ist eine offene Tür, hier ist grün, hier soll ich helfen. Ich kann nicht der ganzen Welt helfen. Ich muss mir individuell vom Herrn zeigen, wem ich helfen soll. Wer ist mein Nächster? Nicht der gerade vor der Tür pennt. Nur der mit Gott wandelt, lebt in einem ganz anderen Glaubenssystem, in einem ganz anderen Lebenselement, bewegt er sich. Und dort wird er von dem Geist Gottes geleitet. Und dann sieht er die echten Leiden. Weißt du, wir müssen unterscheiden zwischen Problem und Problem. Nicht jedes Problem ist gleiches Problem. Und herausfinden, was ist die Ursache. Und wir sollen uns von den Problemen nicht fertig machen lassen. Der Teufel versucht uns fertig zu machen. Ja, guck mal, die kommen über das Meer nicht drüber, die ersaufen, wenn wir nicht helfen. Deshalb muss man ein Schiff jetzt kaufen, und damit die Leute rübergebracht werden. Wie hört man mit dem Zweifel auf? Gut, dass du fragst. Ich will dir sagen, da ist dieser Asaf, ein Musikant, ein Betungsleiter in der Gemeinde in Jerusalem, im Tempel. Und dann sagte er, ich verzweifelte schier. Mir ist beinahe der Kopf geplatzt. Als ich sah, wie geht's den Gottlosen so gut? Ich verzweifelte sehr. Ja, lies mal. Und dann sagt, oh, ich bin nicht mehr zurechtgekommen. Bis dass ich ging ins Heiligtum. Das ist die Geschichte. Wie werde ich mit dem Zweifel fertig? Bis ich ging ins Heiligtum. Aber da sind die meisten Christen noch gar nicht angekommen im Heiligtum Gottes. Sie treiben sich irgendwo noch in der Welt rum und sehen, ja, guck mal, wie gut geht's dem. Der fährt zweimal im Urlaub. Der fährt fast jedes Jahr oder jedes dritte Jahr ein neues Auto. Ja, der Teufel öffnet uns die Augen, dass wir sehen, wie geht's dem Gottlosen so gut. Und ihr armen Betbrüder und Betschwestern, ich sei ein armer Tropf. Guck mal, ich schaue gerade, dass ihr durchkommt. Und dann zeigt der Teufel die Plagen, das Elend und so weiter. Und wir verstehen die Welt nicht mehr. Wie geht's dem Gottlosen so gut und mir? Und ich sage dir noch etwas. Ich will die Atheisten nicht in den Himmel heben heute. Aber ich will noch von den Atheisten was sagen. Die sind manchmal besser als die Christen. Die sagen, mit dem Tod ist alles zu Ende. Hast du es gehört? Die Atheisten sagen, 1,80 Meter unter der Erde und es ist aus mit mir. Das klingt vielleicht wie eine Lästerung, was ich hier sage, aber es ist so. Die glauben regelrecht, mit dem Tod ist alles zu Ende. Und es ist auch wahr. Mit dem Tod ist die Krankheit zu Ende, das Leiden zu Ende, die Sorgen zu Ende, die Probleme zu Ende. Das ist wirklich alles zu Ende. Aber der Atheist weiß nicht, dass nach dem Tod noch weitergeht. Das ist ein Problem. Recht haben sie. Ja. Deine Probleme sind vorbei, deine Krankheit ist vorbei, dein Rollstuhl braucht man nicht mehr, deine Gehhilfe braucht man nicht mehr, deine Tabletten braucht man nicht mehr, deine Spritze braucht man nicht mehr. Ja, und auch die Zweifel sind vorbei. Wenn du einmal tot bist und begraben bist, ist alles vorbei. Aber das Leben geht weiter. Auch wenn der Atheist sagt nein, und sich das Leben nimmt und sagt, das ist nicht wahr, aber das ist wahr. Er muss vor Gott stehen. Man muss Rechenschaft ablegen über sein Leben. Und was wird es sein, was er gelebt hat? Mit dem Tod ist dieses Leben zwar zu Ende. Das ist die eine Wahrheit. Aber die andere Wahrheit ist, das ist nicht alles. Und die muss man auch dem Atheisten sagen. Konzentriere dich also nicht nur auf diesseits. Und die ganzen Zweifel kommen, wenn wir nur auf diesseits konzentrieren. Fang an, atheistisch zu leben. Entschuldigung, dass ich sage, nicht christlich, atheistisch. Mit dem Tod ist bei mir alles zu Ende. Meine ganzen Sorgen, mein ganzer Kummer, mein ganzer Stress, alle meine Probleme haben ein Ende. Aber ich habe eine Heimat dort in der Höhe. Der Tod ist nur mit diesem Leben beendet es. Und Asaf sagt, dann kam die Wende, als ich das Heiligtum betrat, bis ich vor Gott stand oder Gott begegnete, bis ich Gott erlebte, bis ich im Himmel war. Da habe ich plötzlich was ganz andere Sicht gehabt vom Leben. Ja, und das ist es, bis ich ins Heiligtum kam. Du musst ja natürlich nicht sterben, um ins Heiligtum zu kommen. Oder in den Himmel, ins Jenseits. Du kannst jetzt das Jenseits erleben und erfahren, wenn du mit Gott wandelst, den Herrn suchst, voll Heiligen Geistes wirst. Was ist das Heiligtum? Es ist die Hütte Gottes bei den Menschen, die Gegenwart Gottes. Wie hört man auf, an Gott zu zweifeln? Höre viel Gottes Wort. Das ist zuerst als mal das eine. Denn Gott begegnet uns in seinem Wort nicht nur, dass da irgendwie durchgeschüttelt wirst, Gänsehaut bekommst, Warm- und Kaltströmungen erlebst. Gott erlebst du in seinem Wort. Lies Gottes Wort. Höre Gottes Wort. Ja. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, wie der Regen. Es hat irgendeine Wirkung, irgendetwas passiert. Wenn du das hörst, das Wort Gottes geht in deinem Geist. Wenn du dann meditierst oder darüber nachdenkst, das geht in dein Herz. Und die Bibel sagt, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Deshalb hat der Herr zu Josua gesagt, du sollst über mein Wort Tag und Nacht nachdenken. Tag und Nacht. Weißt du, dann sprichst du plötzlich, ja, das, was du liest. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart, da kommt einer und sagt, Pastor, Sie sprechen wie Martin Luther. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich wie Martin Luther spreche. Aber damals zu der Zeit habe ich nur die Martin-Luther-Bibel gelesen. Ja, er ging für was das alles ist. Ja, du sprichst wie Martin Luther. Was du viel liest, was du viel hörst, das beschäftigt deinen Geist. Dein Denken und dein Denken bestimmt dein Handeln. Und so steigert sich der Glaube, so überwindest du den Zweifel. Nimm Gottes Wort und lies. Der Zweifel, die Sünde und so weiter kam durch das Hören und ja, sollte Gott gesagt haben. Das hat die Schlange da verzapft. Und genauso durchs Hören geht auch das Gift der Schlange wieder raus. Höre Gottes Wort. Deshalb machen wir diese Aktion, diese Anzeigen. Jetzt haben wir für einen Monat mal Anzeigen geschaltet, damit wir die Leute irgendwo finden und treffen, dass sie Gottes Wort hören. Wir machen Werbung. Höre Gottes Wort und dann Pastor mal tut das und dann die Predigten, die wir hier halten. Und diese Predigten kündigen wir im Internet an. Und wir haben jetzt so einen Online-Dienst gefunden, wo ja pro Tag diese Anzeige, also dieser Online-Dienst wird pro Tag etwa 100.000 Mal angeklickt. Und da ist auf der Hauptseite immer unsere Anzeige, höre Gottes Wort. Wir wollen, dass die Menschen Gottes Wort hören. Und das Problem in Deutschland ist, die Menschen hören nicht mehr Gottes Wort. Die beten viel, ja, und was weiß ich, singen viel. Aber das Hören ist, der Glaube kommt aus der Predigt, steht in meiner Bibel. Nicht aus dem Beten. Und nicht aus dem Singen. Und nicht aus dem Gottesdienstbesuch, sondern aus dem Hören des Wortes Gottes. Und wir brauchen das Rema-Wort und wir brauchen das Logos. Ja, beides, das geschriebene Wort und das inspirierte Wort Gottes. Und deshalb, der Glaube kommt aus der Predigt. Und das Predigen aus dem Wort Gottes. Leben und Tod liegen auf der Zunge. Das, was du dir vorsagst, was dir vorgesagt wurde, das bestimmt dein Leben. Das Wort Gottes soll nicht von deinem Munde weichen, so wirst du Tag und Nacht dann Sieg haben, wenn du das so machst. Und lies viel die Bibel, wenn du Zweifel hast. Lies bis zur Vergasung die Bibel, verstehst du? Bis du dich auflöst, bis der Zweifel verfliegt. Und dann wirst du, so hat Gott zu Josua gesagt, dann wirst du deinen Weg auf deinen Weg wohlhabend sein und dann wirst du einen guten Erfolg haben. Fang an, das Wort Gottes zu proklamieren. Maria bewegte all diese Worte, was die Hirten da erzählten, in ihrem Herzen, was sie von Jesus erzählten. Und dann wirst du die Berge ins Meer versenken und dann wirst du wie Josua die Sonne aufhalten können. Und weißt du, was das heißt? Die Sonne in deinem Leben. Dass dein Leben nicht im Schatten ist, sondern im Sonnenschein. Denn du musst die Sache noch erledigen. Du hast noch einen guten Kampf zu kämpfen. Da sind noch 5 Könige, die müssen noch besiegt werden. Ja, die Sonne wird über dein Leben scheinen, solange du lebst. Wenn du die Worte Gottes proklamierst und du wirst alle deine Feinde besiegen, fang an den Sieg aus dem Wort Gottes zu proklamieren. Bete nicht deine Gebete, sondern bete die Worte Gottes. Gott hat sein Wort, will sein Wort in deinen Mund hineinlegen. Bete die Worte Gottes. Das, was Gott gesagt hat, bekenne. Du löst in der unsichtbaren Welt eine Lawine, einen Erdrutsch aus. Fang an, die Worte Gottes zu proklamieren. Das Bekenntnis löst oder bindet. Mit deinem Wort kannst du etwas lösen und mit deinem Wort kannst du etwas binden. Ja, aber es muss Gottes Wort sein. Es muss der Herr gesprochen haben. Nicht nur, dass du was ausgedacht hast oder was sich dein Bauch wünscht, sondern was der Herr dir gesagt hat. Und am besten ist, und am einfachsten, du hast schwarz auf weiß, in der Bibel ist es gedruckt. Verstehst du? Das ist schwarz auf weiß. Das ist schriftlich. Und was Gott uns schriftlich gegeben hat, das ist verbindlich. Lass das Wort Gottes das oberste Gebot und oberste Priorität in deinem Leben sein. Gib dem Wort Gottes in allem den Vorrang. So steht geschrieben, so spricht der Herr. Ein Diakon in Stuttgart West, ich habe dort gepredigt, steht plötzlich auf in der Versammlung, geht nach vorne und hebt die Bibel hoch. Der war eines Hauptes länger wie ich. Und da habe ich gedacht, weißt du, wenn einer aufsteht nach vorne, geht es ein bisschen gefährlich. Ich muss aufpassen, Angriff ist die beste Waffe. Oder ja, dass man direkt zugeht, ist die beste Waffe. Und dann kommt nach vorne und da hebt er die Bibel hoch und dann wusste ich schon, der will was anderes. Und dann sagt, lieber Gott, was hier drin steht, das will ich haben. Er wollte den Heiligen Geist haben, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und genau so, wie in der Bibel drin steht. Wir müssen offen sein für das, wie es in der Bibel steht, was in der Bibel steht, und das will ich so haben. Ohne zu fragen, ist das von Gott oder vom Teufel? Die meisten Leute fragen, ist die Zungensprache von Gott oder vom Teufel? Das weder noch. Ja, der Heilige Geist ist es, der den Menschen das alles gegeben hat. Wir brauchen wieder eine persönliche Begegnung mit Gott. Thomas war ein guter Jünger, der wollte sogar mit dem Herrn Jesus mal sterben. Auch wenn dich alle verlassen, vor dem Petrus war er noch. Ich bin bereit zu sterben. Und so weiter. Und Thomas ist zu einem Zweifler geworden. Du bist auch vielleicht bereit gewesen, für Jesus zu leiden, für Jesus durch die Hölle zu gehen, für Jesus in die Mission zu gehen. Was weiß ich, was du für Jesus alles tun wolltest. Und Petrus war, also der Thomas war so einer. Und dann kommt er im Zweifel, dann hört er so Weibergeschichten. So steht es in der Bibel. Martin Luther Deutsch, dann hört er Geschichten, verschießt Jesus, wie auferstanden und so weiter, dann sagt er, ich glaube es nicht. Ihr könnt mir vieles erzählen. Die Welt war für ihn zusammengebrochen und vielleicht ist auch für dich die Welt zusammengebrochen. Ich glaube es nicht. Bis, dass ich meinen Finger in seine Wunden lege. Und der Heiland hat es gehört. Der hat es gehört. Und am nächsten Sonntag, wo er in der Versammlung war, plötzlich geht die Tür auf und der Heiland kommt rein und sagt, Thomas, komm mal her, das sind meine Wunden. Lieg rein, dann geht er gleich zu Boden und sagt, mein Herr und mein Gott, da brauchst du kein Seminar, Glaubensseminar, da brauchst du keine Bibelstunden, da brauchst du überhaupt nichts, wenn du Jesus berührst. Warum viele Menschen zweifeln oder in große Zweifel hineingeraten? Sie haben die persönliche Beziehung zum Heiland verloren. Sie sind erschüttert. Ich habe geglaubt, so wie diese Emmaus-Brüder. Wir haben geglaubt, er würde Israel erlösen von den Römern und was weiß ich. Bis dass ich ging ins Heiligtum, bis ich Jesus begegnete. Das ist das Problem, wie wir wieder mit dem Zweifel fertig werden. Und wo sind die Emmaus-Brüder zum Glauben gekommen? Als er das Brot brach. Weißt du, das haben sie plötzlich erinnert. Das war doch beim Abendmahl. Weißt du, plötzlich ist Jesus gegenwärtig im Abendmahl. Und im Abendmahl passiert Folgendes. Da erinnert man sich an Jesu Leiden, an Jesu Kreuzigung, an das Blut, das er vergossen hat. Und plötzlich gehen ihnen die Augen auf. Das war Jesus. Halleluja. Und schnell die Sachen packen und wieder zurück, wo sie hergekommen sind, nach Jerusalem. Uns ist der Herr begegnet. Halleluja. Fang an wieder, ja, den Herrn zu berühren. Wie berührt man den Herrn? Ist auch wieder eine gute Frage. Ja, indem du am Abendmahl teilnimmst. Und zwar nicht nur als Schluckimpfung. Viele nehmen es auch mal wie Schluckimpfung dafür gegen Kinderlähmung oder sonst was. Nein, das sollte sich vergegenwärtigen. Das ist mein Herr. Meisten Christen wissen nicht, was Abendmahl ist. Weißt du, die denken, das ist nur so etwas, ja, was man alle Monate oder alle Wochen mal feiert. Nein, die Dämonen wissen, was das ist, aber die Christen wissen es nicht. Deshalb, die Atheisten sind gut und die Dämonen sind auch sehr gut. Die wissen, wir haben mal der Befreiungsdienst in unserer Gemeinde gehabt und da liegt die Person auf dem Boden, strampelt und schreit und wir beten schon 2-3 Stunden und da ist nichts passiert. Und Und ich komme nochmals zu dem Punkt und sage, Satan, du musst raus. Wir sind Kinder Gottes und die Dämonen und die Geister müssen gehorchen. Du musst hier raus. Nein, ich gehe nicht. Die Person spricht wie ein Mann, verstehst du? Mit harter Stimme. Wir gehen nicht raus. Dämonen verstellen immer die Stimme. Entweder Mann oder als Frau. Piepsen oder dass sie so wie der Herrgott sprechen. Ich gehe nicht raus. Und dann sage ich, warum willst du nicht rausgehen? Hier ist Fleisch. Habe ich gesagt. Und das Gemeindehaus, wo wir waren, war keine Metzgerei. Verstehst du? Und wir hatten kein Fleisch gehabt. Und wir haben nicht mal was in der Gemeinde groß gemacht dort. Ja, und ich gucke mal und dann sehe ich so einen Krümel vom Abendmahl. Denke ich, das gibt's doch nicht. Ich hebe das Ding auf, gehe zu dieser Person, lege das auf die Stirn und die Dämonen fahren aus mit großem Geschrei. Und die Frau war, oder diese Person war frei, und aber es hat gestunken nach Schwefel. Ich sagte, so einen Gestank habe ich schon lange nicht mehr gerochen, nicht mal am Toten Meer. Also verstehst du, richtig Schwefelgestank. Aber du siehst, die Dämonen wissen mehr als die meisten Christen. Das ist nur Matzen. Die Matzen ist nicht drin. Aber wenn du dich im Geist vergegenwärtigst, hier ist Christus, mein Heiland, mein Erlöser, der mich frei gemacht hat. Ja, so oft erlebe ich, dass wenn ich Sterbende besuche, dann mache ich auch Abendmahl bei denen im Krankenzimmer, im Krankenhaus und so weiter. Und da werden sie, ja, die werden gestärkt. Im Abendmahl liegt eine Kraft drin. Ja. Die meisten Leute haben keine Ahnung. Wie überwinde ich meine Zweifel? Es gibt so viele Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit, was ich dir empfehlen möchte, danke Gott, dass er dich durch Zweifel durchträgt, dass er dich nicht verlässt. Und Gott hat zu Josua gesagt, ich lass dich nicht fallen. Gott lässt dich nicht fallen. Er hat dich lieb, du bist sein Kind und du bleibst sein Kind bis nach dem Tod. Nicht nur bis zum Tod, nein, solange du hier lebst. Gott hat dich erwählt, er hat dich bei deinem Namen gerufen und du bist sein. Halleluja. Das darfst du ganz als bare Münze nehmen. Wenn du Gott in deiner Not dankst, dann verscheuchst du den Teufel. Dann hat er Angst vor dir. Und ich habe eines festgestellt, wenn ich Gott danke in meiner Not, in meinem Elend, da kriegt er Angst. Und zwar ganz massiv. Ich sage dir auch wie. Dann sagt er, guck mal, der Dank für diese Schwierigkeiten, sagt der Dank. In der Bibel heißt es, sage Dank allzeit für alles. Und er sagt, Dank für die Probleme, für die Krankheit. Obwohl mir schadet, mich lähmt, mich stresst, mich macht kaputt. Ich danke. Dann sagt er, nein, nein, ich will keine Krankheit und keine Last auf ihn mehr legen, keine unnötige Last. Das reicht ihm. Wenn der Gott dafür dankt, dann dankt er noch mehr womöglich. Also fang an, in deinen Problemen, sei schizophren, lass mal das sagen. Verstehst du, wir sind sowieso wahnsinnig. Die Welt versteht uns nicht. Sei schizophren. Danke Gott für die Probleme. Danke Herr, dass du mich hier durchträgst, dass du bei mir bist, alle Tage bis an der Weltende. Egal was da kommt, ich bin getrost in deinen Händen. Ja, und er wird dir keinen Grund mehr geben zum Danken. Warte nicht, bis der Teufel dich angreift. Danke Jesus, bevor was passiert. Herr, du bist alle Tage bei mir. Halleluja. Fang an so zu danken. Alle Tage, ja, so wie die Leute dort in Ostfriesland. In Ostfriesland hat es geschüttet, Hunde und Katzen, sagen die Engländer. Es hat wirklich geschüttet. Und der Pastor hat eine Angewohnheit gehabt, wenn er anfing zu predigen, hat er immer was für ein Wetter gesagt. Das war so sein Einstieg zur Predigt. Und das geschüttet wirklich. Und dann wollten die Leute wissen, was wird heute Morgen unser Pastor im Gottesdienst über das Wetter sagen. Dann sagt der Geschwister, lass uns auf die Knie gehen und Gott danken, dass wir so viele schöne sonnige Tage hatten und nur wenige wie diese. Ja, du kannst aus allen positiv machen. Das Glas ist entweder halb voll oder halb leer. Fang an, Gott zu danken. Ja, dass du so viel hast, selbst wenn du nichts hast. Ich bin so gesegnet worden bei einem Bruder in Jugoslawien. Wir besuchen das nochmal ohne Tito. Wir besuchen ihn und wir haben wirklich nicht viel gehabt. Ein bisschen Speck, eine Essiggurke und ein Kantenbrot und ein Glas Wasser. Dann nimmt er das Glas Wasser, hebt hoch und sagt, Vater, wir danken dir, dass wir so viel haben. 8 Kinder und nur ein Glas zum Trinken. Oder 9 Kinder und ein Glas zum Trinken. Habe ich gesagt, lieber Bruder, du innerlich in meinem Geist habe ich gesagt, du weißt nicht, was in Deutschland los ist, wie gesegnet wir da sind. Und er dankt für ein Glas Wasser, ein Kantenbrot, eine Essiggurke und ein bisschen Speck. Ja, ja. Und er hat gedankt. Und du kannst auch über das Wenige danken. Und Gott wird es vermehren. Bruder Popov, der hier bei uns in der Gemeinde war, der hat seine Gemeinde mal in der Krausestraße gehabt, aber in der Hitlerzeit musste er fliehen und die Gemeinde, also in der Hitlerzeit in den Untergrund gehen und dann am Schluss noch, weil er Ausländer war, das Land verlassen. Und der hat uns in der Gemeinde eine Geschichte erzählt. Da kommen Leute in der Kriegszeit, wo Berlin schon halb zerbombt war, kommen Leute und Geschwister in der Gemeinde und seine Gerda, so hieß sie, seine Gerda, die sagt, könnt mit nach Hause kommen. Und zu Hause fällt ein, der hat nur einen Kanten Brot und so weiter, was, nur ganz wenig Brot. Und jetzt ladet sie da ein paar Gäste, die zu Besuch hier waren zum Gottesdienst. Und dann hat er mir erzählt, und dort haben wir das Wunder der Brotvermehrung erlebt. Ich nahm das Brot und ich dankte und meine Gerda schnitt ab und alles sind satt geworden und es ist immer noch ein Kanten übrig geblieben. Das ist, wie Gott segnet. Wenn du anfängst zu danken, Gott segnet das Wenige, was du hast, dein Wasser und dein Brot. Wie soll er anfangen zu danken? Die Zweifel werden fliehen. Ja, du musst nicht gegen den Sturm ankämpfen, der Herr macht es. Wenn du anfängst zu danken, da verliert der Teufel an Kraft, so wie die Hurrikans jetzt die letzten Tage. Die werden weiter heruntergestuft bis zum normalen Sturm. Verstehst? Da passiert nichts mehr. Ja, du musst nicht gegen den Sturm ankämpfen, sonst verzweifelst du. Du kannst nicht den Wind aufhalten. Und so ist es. Geschwister, wir müssen nur Gott danken und Gott stuft das alles runter. Verliert an Kraft und Macht. Einem Ertrinkenden kannst du beim Ertrinken nicht noch schnell das Schwimmen beibringen. Der muss nur einen Rettungsring zuwerfen. Hier, halte dich an Herrn fest. Halte dich an Jesus fest. Halte dich an Jesus fest. Ergreife ihn. Ergreife das Wort Gottes. Fang an zu proklamieren. Oh Herr, das ist genau das, was ich brauche. Wir sollten mit der Bibel so umgehen, wie einer, der eine große Beute findet. Und sagt, oh, das ist für meine Situation. Du brauchst ein Wort Gottes für deine Situation. Vielleicht musst du einen halben Tag die Bibel lesen, bis du dieses Wort findest. Oder vielleicht 10 Predigten dir anhören, bis das Rema-Wort an dir ergeht. Ist es nicht sofort von heute auf morgen? Die Gegenwart Gottes manifestiert sich in seinem Wort, in Logos und Rema. Die Wahrheit, das Wort Gottes macht einen frei. Ja, es nimmt dir die Furcht vor dem Teufel, von den Dämonen. Die gibt es natürlich nicht als solches. Der Teufel löst sich in Luft auf, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu Herzen zu nehmen. Der Herr Jesus trieb die Dämonen durch sein Wort aus. Hast du es gehört? So steht es in der Bibel. Da hat nicht große da Wedeln genommen und irgendwie geschwenkt. Nein, durch sein Wort trieb er die Dämonen aus. Die Zweifelsgeister, diese Dämonen, das ist für mich ein Geist, die fahren aus, wenn du das Wort Gottes richtig gebrauchst, richtig verstehst, richtig einsetzt. Dann sind die Worte Gottes mehr als Märchen, Sagen, Legenden und Mythen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann räumt er mit dem Zweifel und mit all diesen dunklen Mächten auf. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, du wirst die Wahrheit erfahren, die Wahrheit wird dich freimachen. Der Herr ist treu, der Herr ist treu, der Herr ist treu und der Herr ist wirklich treu. Wie viele Zweifel, wie viele Konflikte hat das Kind Gottes? Ja, sollte Gott gesagt haben. Gilt das auch für mich heute im 20. Jahrhundert? Ist das wirklich wahr? Ist Jesus noch derselbe? Kann er was? Und dann kommt der Herr Jesus dazu dem Vater, als er sagt, wenn du was kannst, dann befreie meinen Sohn. Wie sagt Jesus, was sagst du, wenn du kannst? Ich kann's. Wer das Wort Gottes kennt, der wird von Zweifel befreit. Hier hast du schwarz auf weiß. Jesus sagt in Johannes Evangelium 8, Vers 31, wenn du in meinem Wort bleibst, ist so wichtig, dass du im Wort Gottes bleibst, dann bist du in der Tat mein Jünger und du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit wird den Zweifel besiegen, den Unglauben, die Skepsis, die Bibelkritik, das Misstrauen. Der Glaube an das Wort Gottes, der Herr hat es gesagt. Die Frage war, sollte Gott gesagt haben? Und du sagst hier, nachdem du das Wort Gottes gelesen hast, er hat es gesagt. Und es wird das eintreffen, was er gesagt hat. Das Wort Gottes wird erfüllt. Ich habe diese Tage, korrespondiere ich da, weil die Klimakatastrophe, da die Leute verrückt spielen. Und ich lese da in der Bibel, ein Bibelwort steht in der Bibel wirklich, in der Endzeit, das sind heute, das ist jetzt, wo wir leben, werden Weiber und Kinder die Welt regieren. In der Endzeit. Stellen wir mal sowas vor. Vor 2500 Jahren wurde das prophezeit. Und jetzt haben wir das alles drin. Weiber und Kinder werden die Welt regieren. Und jetzt ist es. Jetzt machen die Leute alles, was die Kinder sagen. Und was weiß ich, wer den Ton angibt. Wort Gottes geht in Erfüllung, auch nach Jahrtausenden. Oder als dieser Kriegsverbrecherprozess war in Nürnberg, dann geht der Erste zum Galgen und er sagt, und da wird das Gebet der Esther erfüllt. Denn die Esther hat gebeten, hängt auch die 10 Söhne Hamans noch auf. Verstehst du, obwohl die schon aufgehängt waren. Nach 2500 Jahren erfüllt sich das Gebet der Esther. Wird öffentlich gesagt bei dem Nürnberger Prozess. Jetzt wird das Gebet der Esther erhört. Die Nazis wussten, was da läuft und was da gespielt wird. Ja, und wer dahinter steht, mit dem Wort Gottes und dem Gebet, kannst du deinen Raum, dein Leben so erfüllen mit der Herrlichkeit Gottes, dass es keinen Platz mehr für Zweifel gibt. Als Christ darfst du zweifeln. Ich möchte noch etwas sagen, weil viele Christen sagen, ich zweifle, ich darf zweifeln. Gott will, dass ich zweifle. Denn durch Zweifel komme ich zum Glauben. These, Antithese, Synthese, das ist der normale Werdegang. Ich darf hinterfragen, ist das wirklich so? Ich muss nicht alles glauben, sogar im Gegenteil. Ich muss sogar prüfen, ob es sich so verhält. Ist das wirklich die Wahrheit? Ja, aber Gott will, dass wir Gedankenkontrolle haben, dass der Zweifel mich nicht beherrscht. Wenn ich auf mich schaue, müsste ich verzweifeln. Aber wenn ich auf Gott schaue, da bekomme ich mehr und mehr Glauben. Hudson Taylor hat gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben, wir müssen nur einen großen Gott glauben. Das ist alles. Die Zweifler, die haben ein Problem, sie tanzen auf jeder Hochzeit, sie wollen allen Menschen helfen, aber sie selbst haben keine Hilfe. Ja, sie sind nicht entschieden, sie sind innerlich gespalten. Viele hängen mit ihren negativen Enttäuschungen rum, sie leben in der Vergangenheit, schauen nicht nach vorne, sie können nicht vergeben, sie sind mit allen möglichen Leuten in Streit und wir haben nur Probleme, weil wir nicht mit der Welt und Gott in Ordnung sind. Wir kommen mit Gott und der Welt in Ordnung, arbeite deine Vergangenheit auf und du wirst merken, plötzlich ist alles anders. Thomas hat erlebt die sichtbare Gegenwart Jesu. Grundsätzlich, zum Glauben gehören Zweifel, dass ich, Herr, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Und das war einer meiner Gründe, warum ich zum Glauben gekommen bin. Ist das wirklich alles, was ich erlebt habe? Und du solltest auch fragen ständig, ist das alles, was ich erlebe? Und bleib nicht aber nicht dabei bei diesen Fragen stehen, such die Antwort. Glaube ist der 7. Sinn, Zweifel ist der 6. Sinn. Verstehst du, denkst alles mögliche, sollte Gott gesagt haben. Aber ich glaube, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du brauchst eine persönliche Gotteserfahrung. Und das nimmt die Zweifel weg. Du brauchst wieder Wunder und Zeichen. Du brauchst Gebetserhörungen. Du brauchst göttliche Bestätigungen. Und die nehmen den Zweifel weg. Und je mehr du im Glauben wächst, desto weniger Zweifel hast du am Schluss. Und je mehr du die Vergebung Gottes, die Gnade Gottes erlebst, desto freier und glücklicher und fröhlicher bist du. Ein Kind, das seinen Eltern vertraut und sich auf sie stützt und sich verlässt und so weiter, das Kind wird keine Angst haben. Ah, der Papa macht es oder die Mama macht es. Und Jesus hat ein Kind in die Mitte gestellt, Matthäus 18, Vers 3, und sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr das Himmelreich gar nicht erreichen. Du brauchst Vertrauen. Mein Daddy im Himmel, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Du darfst wissen, Gott wird mich versorgen, Gott wird mich durchtragen. Er hat mich in diese Welt geschickt und er holt mich aus dieser Welt wieder raus. Beim Brotbrechen, bei den Emmaus hier. Der Glaube muss zuerst durch Zweifel und Anfechtung gehen, damit er stabil wird, damit du weißt, der Herr ist da. Bei Gott kommt es nicht auf Größe des Glaubens an, sondern auf der Ernsthaftigkeit. Ja. Egal wie groß dein Glaube ist, auch wenn er so groß ist wie ein Senfkorn, da geht was auf, da ist was drin. Wenn du noch an Traditionen hängst, an historischem Wissen, was da alles war, was du von Jesus weißt, nur an Lippenbekenntnisse, du wirst zweifeln. Denn da kommt einer, der kann gescheiter und flotter reden und da wird er diese ganzen religiösen Flausen aus dem Kopf reden und sagen, nein, das ist nicht so. Ja. Aber wenn du den Glauben an den Vater Gott hast, mein Vater, und in Psalm 9, Vers 10, alle diejenigen, die deinen Namen kennen, sie werden dir vertrauen. Herr, du hast die Deine noch niemals verlassen. Halleluja. Du hast die Deinen noch niemals, auch wenn es so aussah, als er verlassen hätte, du hast die Deinen nie verlassen. Vertraue Gott. Überlass alles Gott. Gott ist dein Heiler, dein Beistand, deine Stärke, deine Zuflucht, dein Halt, deine Sicherheit. Unser Leben wird von der Vertrauensperson bestimmt. Wer hinter mir ist, wer vor mir ist, wer um mir ist, von dem wird mein Leben bestimmt. Und der Herr ist mit uns. Halleluja. Der Herr ist mit uns. Wir verzweifeln nicht, weil wir uns auf den Herrn verlassen. Und wir sollten aufhören, Geschwister, ich will das in aller Liebe sagen, uns auf Menschen zu verlassen. Verlass dich auf den Herrn. Den Menschen kannst du nicht vertrauen. Vielleicht für eine ganze Weile, vielleicht auch, ja, aber du wirst enttäuscht sein. Denk nur an Hiob, seine drei Freunde, die erzählen dem und sagen, du glaubst zu wenig und so weiter. Die kritisieren ihn. Zuerst 7 Tage schweigen sie. Ja, und dann hauen sich in die Pfanne. Wenn wir uns an Menschen orientieren, wir werden verzweifeln. Schau nicht auf die Werbung, was die machen. Guck mal, die machen das. Und so weiter. Wenn wir viel auf den Nachbarn schauen, uns an den Nachbarn orientieren, uns mit ihnen vergleichen, versuchen mit ihnen Schritt zu halten und so weiter, oder versuchen die anderen noch womöglich zu kopieren, Zweifel kommt, ja, ich bin nicht so gut. Du wirst immer den Kürzeren ziehen, wenn du dich mit anderen vergleichst. Die anderen sind immer besser. Die haben bessere Schulbildung, die haben mehr Geld gehabt oder was weiß ich, die kommen aus anderer Familie. Wenn wir die ganze Welt gewinnen wollen, werden wir, ja, nie den Menschen helfen können. Deshalb guck nicht auf alle Menschen. Lass dir von Gott den oder jenen zeigen, dem du helfen solltest, ist okay. Und ja, hör nicht auf deine Gefühle, das gehört auch als nächstes ganz schnell. Wie höre ich mit meinen Zweifeln auf? Auf deine Eindrücke. Ja, der Herr will die Führung in deinem Leben übernehmen. Dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg, steht es in der Bibel. Gott führt uns, ja, wenn wir seinem Wort gehorchen. Und ich komme immer wieder auf das Wort, höre des Herrn Wort. Dann wirst du deinen Zweifel los, dann hör deinen Zweifel auf. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du unser guter Hirte bist, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass wir wissen dürfen, du leitest uns auf rechter Straße und mit deinem Rat und dein Stab und Stecken tröste mich und du führst mich auf rechter Straße. Halleluja. Herr, du inspirierst durch dein Wort und so weiter und gibst uns auch die Richtung vor und wir möchten gehorsam sein und diese Richtung mit dir gehen. Segne diese Worte, die ich hier predigen und bringen durfte. Hilf, dass der Glaube bei den Menschen wächst, dass die Menschen aufhören zu zweifeln an deine Allmacht und deine Fähigkeit und dass sie sich einfach von dir tragen lassen. Halleluja, wir sind noch Babys. Wir sind noch wie kleine Kinder. Wir brauchen den Vater im Himmel und du bist unser Vater. Aber lieber Vater. Amen. Danke.